Okay, Römer 4. Das ist zwar nicht zu meinem Thema jetzt, aber wir lesen es trotzdem mal. Abvers 1. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Also wenn du sagst, hier, ich will aus Werken gerechtfertigt werden, dann bist du verpflichtet, das zu tun und dann bist du nicht mehr in Gnade. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Natürlich sagt Jakobus, dass die Werke unserem Glauben nachfolgen. Wer glaubt, wird auch Werke haben. Wer Werke tut, hat nicht unbedingt Glauben. Also wer Werke tut und sagt, ich strenge mich an, vor Gott gut dazustehen, der muss nicht unbedingt Glauben haben. Aber er ist verpflichtet, dann auch das zu erfüllen alles. Wer aber glaubt, Jakobus sagt, ich zeige dir meinen Glauben aus meinen Werken. Du wirst mich beobachten und du wirst feststellen, an dem, was ich tue, wie ich mich begebe, bewege, tue, an dem wirst du feststellen, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich glaube. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern dem, der glaubt, den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnete, glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Das war David gesagt. Jetzt sagt Paulus, bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auf das Unbeschnittensein? Was meint er damit? Bezieht sich das auf die Juden, also die aus der Beschneidung sind, oder bezieht sich diese Seligpreisung auf das Unbeschnittensein? Das heißt, alle, die ohne Christus leben, also die Gottlosen, die ganzen Nationen, wir Deutschen sind keine aus der Beschneidung. Die Kenianer, die ihr seid, und Kameruner und Angolaner und wo immer ihr herkommt, Äthiopier, Eritreer, ihr seid die, die nicht aus der Beschneidung sind. Die aus der Beschneidung ist das Volk Israel. Auf wen bezieht sich also diese Seligpreisung, fragt Paulus? Auf die Beschneidung oder auch das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Wann wurde Abraham gesagt, du bist gerechtfertigt aufgrund von Glauben? War er da schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Ja, das ist die Frage, die er stellt. Als er beschnitten oder unbeschnitten? Nicht in der Beschneidung, sondern im Unbeschnittensein. Also Paulus stellt hier fest, Abraham wurde sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, als er noch gar nicht das Siegel der Beschneidung hatte. Er glaubte als einer wie aus den Nationen. Paulus führte eine Argumentation und sagt dann weiter, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Gott sagte ihm, Abraham, du glaubst mir, und weil ich sehe, du glaubst mir, deshalb, wir machen einen Bund, und du bekommst ein Siegel, und deine Nachkommen, ihr lasst euch beschneiden. Später fährt natürlich die Schrift fort und sagt, die aus der Beschneidung sind nicht gläubig und glauben nicht mehr und so weiter. So, aber er sagt hier ganz klar, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, sprich wir Deutschen, sprich ihr Äthiopier, Eritrea, Kameruna und wo immer er herkommt, damit er der Vater derjenigen sei, Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, denn wir glauben, wir gehören nicht zu den Juden und doch, wir glauben und deshalb wird es uns zur Gerechtigkeit angerechnet, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Nochmal also, er sagt, und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben. Also alle Völker, alle Heiden. Damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. und Vater der Beschneidung nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, also die Juden, sondern auch derer, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Also, er glaubte vor der Beschneidung. Er führte den Zehnten ein vor der Beschneidung. All seine Handlungen des Glaubens, der Hingabe und des Vertrauens zu Gott, das lebte und tat er ohne Beschneidung, bevor er beschnitten war, bevor dieses Siegel, dieses Bündnis eingetreten war. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder sein Nachkommen die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Das war nämlich, bevor er beschnitten war. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Also, wenn jetzt, also die aus der Beschneidung, heißt der Jude, gerechtfertigt würde, weil er beschnitten ist, dann ist Glaube nicht mehr nötig. Dann würde der Glaube vernichtet, zunichte gemacht werden. Der Glaube würde zunichte gemacht werden. Weil man einfach aufgrund von religiöser, ritueller Handlung etwas an sich vollziehen lässt oder vollzieht und jetzt zum Volk Gottes gehört. Nein, sagt er aber, es geschieht durch Glauben. Wenn nämlich die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe. Sowohl die Unbeschnittenen als die Beschnittenen. Also der Nichtjude und der Jude. Beide werden nur noch nach dem Maßstab des Glaubens beurteilt. Wie sie glauben. Wenn ein Heide nicht glaubt, dann sieht es nicht gut für ihn aus. Wenn ein Jude nicht glaubt, ist es für ihn genauso. Also, alle sind nun dasselbe. Das ist weder Jude noch Grieche. Also Heide, der Grieche war damals der Begriff für Heide. Das ist weder Jude noch Grieche, sondern wir sind alle einer in Christus. Gott hat alle unter den Unglauben beschlossen, damit er sich alle erbarme. Alle. So, alle kommen jetzt aufgrund von Glaubensgerechtigkeit in eine Beziehung mit Gott und in ein geistliches Leben. Okay, lass mich mal gucken. Darum ist es aus Glauben, Vers 16 nochmal, dass es nach Gnade sei, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sei, sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, also nicht nur die Nation der Juden, sondern vieler Nationen, Nationen auf der ganzen Welt. Abraham ist der Vater aller Nationen im Glauben. Abstammungsmäßig ist er der Vater der Juden und der Araber, Ismael und Israel. Und die Araber sind Söhne und Töchter Abrahams. Und sie haben die Verheißung des Erbes. Schaut mal, was Gott dem Ismael oder dem Abraham über die Linie des Ismael verheißt. Also, es ist nicht nur böse Araber, sondern es steht von diesen Arabern geschrieben, Ismael und seine Nachkommen, sie werden frech sein und sich immer in das Angesicht Israels setzen. Das heißt, sie werden ständig provozieren, ständig Ärger bereiten. Steht schon so geschrieben. Gott wusste, diese Linie Ismael, das ist eine Linie, die wollen ständig provozieren. Manchmal denke ich für mich, wäre auch gut, ein Araber zu sein, um mal Leute zu provozieren. Okay, aber gut, wie auch immer. So, aber ich bleibe ja jetzt nochmal Deutscher. Ne? Aber es ist ja auch gut. Es ist eine gute... Es ist gut so, ja. So, also der Abraham, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Das, an diesen Gott glaubt er. Ein Gott, der Dinge, die nicht existieren, ruft, sei, und dann sind sie. An diesen Gott glaubt er. Dass dieser Gott spricht, und es kommt in Existenz. An diesen Gott glaubt er. Und dann heißt es hier weiter, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nachdem, wie gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Also er gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Warum auf gegen Hoffnung? Weil biologisch war bei Abraham und Sarah nichts mehr los. Da war nichts mehr mit Babykriegen. Sie waren aus dem Alter raus. Und dann heißt es hier weiter, und nicht schwach im Glauben. Gott hat also in einem Zustand ihm gesagt, wo Abraham nicht mehr zeugungsfähig war, wo Sarah nicht mehr zeugungsfähig war, wo sie kein Baby empfangen konnte. In diese Situation hinein sagt Gott, du wirst eine mächtige, oder aus dir werden mächtige Nationen kommen. Ja, hallo Gott, hast du gerade etwas verschlafen? Siehst du denn nicht, dass bei Sarah und mir schon lange nichts mehr los ist? Herr, bei den besten Bemühungen, da läuft nichts mehr. Und Sarah, wie es so heißt, sie ist ja schon vertrocknet. Das heißt jetzt nicht, dass er dann Strauch küsste. Das heißt nur, da war aktiv nichts mehr, also für Fruchtbarkeit. Aber Gott hatte etwas gesagt. Gott hatte gesagt, Abraham, du und Sarah, ihr werdet ein Kind bekommen. Und Abraham sagt, nö. Kann wohl gar nicht sein. Lesen wir es mal weiter. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib, da er fast 100 Jahre alt war, noch das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und das war vor der Beschneidung. Übrigens, wenn du es nachliest. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, wir, die wir hier sind, die ihr im Internet zuhört, wir, unseretwegen ist es geschrieben, auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen dahingegeben, unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Du musst dir vorstellen, da ist dieser Abraham, er kriegt von Gott diese wunderbare Verheißung, du wirst mit Sarah einen Jungen kriegen. Und sie haben, er war fast 100-jährig. Glaub mir, die beiden haben sich das ganze Leben über bemüht, irgendwie ein Kind zu kriegen. Ganz bestimmt. Weil sie haben sich Gedanken gemacht. Wir sehen das aus den Gesprächen zwischen Abraham und Sarah. Als Gott dann 13 Jahre vor der Begegnung, in 1. Mose 17 heißt es, und Gott erschien dem Abraham. 13 Jahre hatte Gott geschwiegen. Das war die Zeit, 13 Jahre zurück war es, als er mit Hagar zusammenkam und Ismael geboren wurde. Davor aber, musst du dir anschauen, Gott sagt dem Abraham, du wirst viele Nachkommen haben und ich werde dich sehr mehren, du wirst fruchtbar sein. Da war er und Sarah nicht fruchtbar. Und dann kommt er aus dieser Begegnung mit Gott und dann kommt diese Sarah und sagt, du Abraham, wahrscheinlich wusste sie gar nicht, was Gott mit ihm geredet hatte, Abraham, hör mal zu, also ich habe mir überlegt, wir brauchen Nachkommen, wir brauchen ein Erben, wer soll das alles bekommen, was wir haben, wer soll das alles mal erben? Ich habe mir Folgendes überlegt, während du unterwegs warst, Abraham, nimm die Hagar, nimm meine Dienerin und mach mit ihr ein Kind. Schwängere sie, damit wir Nachkommen haben. Und der Abraham geht her, gehorsamer Ehemann, und nimmt die Hagar. Und die Hagar, sie wird schwanger und sie bekommt diesen Ismael. 13 Jahre ist Schweigen. Der Stress beginnt schon, Ehekrise und so weiter, weil die Hagar jetzt sagt, was willst denn du, Sarah? Guck dich mal an, ich bin die. Du kriegst ja nicht mal einen Sohn fertig. Du kriegst kein Nachkommen fertig. Also sie diskriminiert ihre Herren. Aber Gott sieht all diese Dinge. Aber 13 Jahre später kommt Gott wieder in 1. Mose 17, 1 fortfolgende und er sagt, da erschien der Herr dem Abraham und sagte, ich bin El Shaddai. Gott, der Allmächtige, El Shaddai. El Shaddai ist schwierig zu übersetzen. Manche Übersetzer sagen, die Übersetzung würde treffender sein. Ich bin El Shaddai, ich bin der Gott der Mutterbrust. Ich bin der Gott, der dich versorgt. Ich bin der Gott, der in allem genug für dich ist. Also Gott kommt am Abraham und sagt El Shaddai. Und er sagt, Abraham, du wirst 13 Jahre alt ist Ismael inzwischen, den er mit Hagar hatte. Und Gott sagt, Abraham, hör mal gut zu, du wirst mit Sarah einen Sohn bekommen. Und weißt du, was Abraham macht? Er fiel auf sein Angesicht. Er fiel auf sein Angesicht und lachte. Und dann sagt er, Herr, muss das jetzt sein? Geht das nicht mit Hagar und Ismael? Und Gott sagt, nee, mit Sarah, die ist doch schon vertrocknet. Da wird doch nichts mehr. Er lachte. Er hat auch gleich einen guten Vorschlag. Wie oft will Gott etwas in unserem Leben tun? Und dann machen wir Gott einen Vorschlag, was er tun soll. Und wir verpassen das, was er für uns hat. Gott, also das ist unmöglich. Also in meiner Situation, Gott, du bist im Himmel, aber du kennst nicht meine Situation. Du weißt nicht, wo ich drin stecke. Du weißt nicht, wie es mir geht. Herr, ich glaube, dass du Wunder tust. Ja. Ich glaube, dass du Kranke gesund machst. Ja. Ich glaube das alles. Herr, aber bei mir ist das ein Sonderfall. Können wir es nicht doch machen? Auf fleischliche Weise, wie mit Hagar? Können wir das nicht auf ganz natürliche, irdische Weisheit? Ja, ich verstehe, Herr, du bist der Arzt, du willst mich heilen. Gute Frage, Herr. Nächste Frage erstmal. Herr, weißt du einen guten Arzt? Er sagt, ja, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich gesund macht. Ja, ich glaube ich, Herr. Aber hast du nicht eine Ismael-Lösung? Hast du nicht eine Ismael-Lösung, eine Hagar-Lösung? Ist schon in Ordnung. Ich will dich auch nicht beleidigen, Gott, aber verstehst du? Ich bin der Herr, dein Versorger. Ich will mich kümmern in deinen Bedürfnissen. Wer den Herrn fürchtet, der wird sich nähern von seiner Hände Arbeit. Selbst wenn du jetzt Hartz-IV-Empfänger bist, gehe zu Gott und vertraue ihm und glaube ihm, dass du einen Job kriegst. Weil wenn du den Herrn fürchtest, steht geschrieben, wirst du einen Job haben. Wer den Herrn fürchtet, wird sich nähern von seiner Hände Arbeit. Das ist keine Bedrohung, die ich über dich ausspreche. Das ist auch kein Zwang, den ich über dich ausspreche. Das ist für dich, soll für dich ein Lichtblick sein. Ich gehöre zum Herrn. Der Herr ist mein Versorger. Herr, ich bin jetzt in Schwierigkeiten. Ich habe gerade meinen Job verloren. Aber Herr, weil ich dich fürchte, wirst du für mich einen neuen Job haben. Du wirst mir helfen, einen neuen Job zu finden, wie auch immer, auf welchem Weg das auch immer zustande kommt. Wir können natürlich auch gehen, oh ja, ich weiß nicht, ich bin zu alt, manche sind zu jung zum Arbeiten. Es gibt halt die Unterschiede im Leben. Ne? So, ja. Gott! Abraham, Herr, kannst du diese Verheißung nicht durch Ismael in Erfüllung gehen lassen? Und Gott sagt, nee, das wird mit Sarah. Mit Sarah oder gar nicht? Und Abraham sagt, okay, mit Sarah. Und es heißt, bald darauf kommt Gott, er und noch zwei andere, wahrscheinlich zwei Engel, die mit ihm sind und ihn begleiten, kommt er, lest es nach. Ich glaube, das ist dann schon 1. Mose 18, könnt ihr zu Hause alles mal nachlesen. Da kommt er an, und Abraham sieht, er sitzt vor seinem Beduinenzelt. Es ist heiß und er schaut so durch die Landschaft und auf einmal sieht er, oh, da kommt ja Gott. Das heißt, er kannte diese Erscheinungen Gottes, die hat er sicherlich öfter gehabt. Da kommt Gott und noch zwei Wesen. Und dann kommen sie bis zu dem Zelt und Gott sagt, hallo Abraham, und Abraham sagt, lies es nach. Abraham sagt, setz dich doch, kleine Erfrischung gefällig. Er bietet ihnen was an. Und dann, wir haben ja so, wenn wir jetzt mal so unsere charismatisch-pfingstlichen Gottesdienste anschauen, ich sah heute ein Bild. Ich hatte einen Eindruck, oder auch ein Ausdruck oder was auch immer. Wir haben. Aber bei Abraham war das ganz anders. Gott setzt sich dort bei seinem Zelt und die zwei anderen Wesen auch. Und sie sitzen da und Abraham sagt, okay, ich werde mal ein Kalb schlachten lassen. Dann geht er also zu seinem Viehhirten und sagt, du, guck mal, ein Kalb, das schön zart ist, das gut aussieht, wo du denkst, Mensch, das gibt gute Steaks. Wäre ich auch gern dabei gewesen. Das gibt gute Steaks. Das nimmst du und das schlachtest du. Lies es nach, Mose. Das heißt, Gott hat stundenlang bei ihm da gesessen. Und dann wird dieses Kalb geschlachtet. Dann wird dieses Kalb auf dem Grill oder wie auch immer auf dem Spieß fertig gemacht. Und dann wird gegessen. Und dann schau nach. Am Schluss, nachdem sie also wirklich genug gegessen hatten, übrigens Gott auch, er hat gegessen mit Abraham. Als sie fertig gegessen haben, dann bietet Abraham ihr Nachtisch an. Sagt er, okay, ich weiß nicht, was war, Buttermilch glaube ich noch, wäre jetzt wieder nicht so mein Fall. Aber Abraham zuliebe hätte ich sicherlich auch getrunken. Aber so, verstehst du? Und er gibt noch, es gibt noch einen Nachtisch zu der ganzen Sache. Wir sehen also, da ist Gott mit Abraham zusammen. Und dann sagt Gott, nachdem sie also fertig gespeist hatten, dann sagt Gott, weißt du Abraham, nächstes Jahr um diese Zeit, wenn ich wiederkomme, dann wird Sarah einen Jungen bekommen. Ihr werdet, du und Sarah, einen Sohn haben. Und auf einmal, was geht hinter der Zeltwand? Irgendwie hatten die beides mit dem Lachen. Wenn Gott eine Verheißung gibt, dann muss man erst mal lachen. So, oder keine Ahnung. Und Gott sagt, warum lacht Sarah? Glaubt sie mir etwa nicht? Und Sarah hinter dem Zelt, ich habe nicht gelacht. Gott sagt, du hast doch gelacht, ich habe es gehört. Und Gott kam wieder und sie bekamen einen Sohn. Sie bekamen Isaak. Jetzt versteh mal, was will ich damit sagen? Ich möchte heute eine Frage stellen. Welche Sprache sprechen wir? Sprechen wir die Sprache des Glaubens oder die Sprache des Unglaubens? Welche Sprache sprechen wir? Und ich möchte dir heute sagen, sprich in Zukunft immer die Sprache des Glaubens. Sprich die Sprache des Glaubens. Sprich die Sprache des Glaubens. Sprich die Sprache des Glaubens. Der Abraham erstmal, oh Gott, kannst du das nicht mit Ismael machen? Wenn in der Schrift geschrieben steht, dass ihr, wenn ihr in meinem Wort seid, dann ist die Verheißung, keine Unfruchtbare wird unter dir sein. Steht das in der Bibel geschrieben? Habt ihr das mal schon, wer hat das schon mal gelesen? Aha, also, ihr anderen lest nie die Bibel? Okay, nein, okay. Also, ihr habt's gelesen. Ich habe also schon mehr als zwei Zeugen jetzt hier. Also, liest es nach. Keine Unfruchtbare wird unter dir sein. Keine Unfruchtbare. Das heißt, hier bekommst du eine Garantie. Ein Anrecht. Wenn du unfruchtbar bist, dann kannst du sagen, das nehme ich nicht hin. Weil ich gehöre zu dem Herrn und die, die zu dem Herrn gehören, denen wird verheißen, dass sie fruchtbar sind. Und Abraham und Sarah waren vertrocknet. Aber sie empfingen beide Kinder. Übrigens, der Abraham, der hat ja dann hinterher, als seine Sarah starb, hat er ja nochmal geheiratet. Und dann hat er, Marita, wie viele Söhne und Töchter? Ungefähr 6 Kinder hat er noch gehabt. Danach hat er nochmal geheiratet. 6 Kinder. Ich dachte, der Mann ist vertrocknet. Ich dachte, da geht nichts mehr. Verstehst du? Wie ist der Unterschied zwischen der Sprache des Unglaubens und der Sprache des Glaubens? Der Herr sagt, du musst nicht unfruchtbar sein. Du kannst fruchtbar sein. Das ist, was der Herr versprochen hat. Das ist in seiner Garantieurkunde. Verheißungen Gottes sind Garantien Gottes. Du glaubst der Garantiebeschreibung und der Garantiebestimmung bei deinem Waschmaschinen- und Trocknerkauf, oder? Warum glaubst du Gott nicht, wenn er dir eine Garantie gibt? Schriftlich, in diesem Buch, sind alle seine Garantien, seine Verheißungen schriftlich verankert. Alle. Hier. Alle seine Verheißungen sind Ja und sind Amen in Christus. Wenn das nicht gilt, was er verheißen ist, dann brauchst du auch keinen Christus. Dann schmeißt Christus raus. Denn die Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Entweder wir glauben, was da steht, oder wir glauben es nicht. Aber wenn ich zu Christus gehöre, dann glaube ich, was da steht. Dann glaube ich, was da steht. Hallo, dann glaube ich, was da steht. Unsere Verheißungen, seine Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Und der Herr sagt, keine Unfruchtbare soll unter dir sein. Und wir schaut in die Bibel, lest die Bibel. Da sehen wir, da sind unfruchtbare Frauen. Und auf einmal werden sie, nachdem sie zu Gott kommen, sagen, aber eigentlich ist mir doch Fruchtbarkeit garantiert. Ich habe eine Gebärmutter, ich habe Eierstöcke, ich habe Eisprünge. Mein Mann hat Samenzellen. Also, da muss es doch irgendwie zusammenkommen und Bang machen. Und Gott sagt, ja, es ist dein Recht, dass es Bang macht. Das ist dein Recht. Es gehört zu deinem Recht. Er hat es gesagt, unter meinem Volk soll keine Unfruchtbare sein. Eigentlich steht ja nicht soll, sondern wird keine Unfruchtbare sein. Wird keine sein. Wird keine sein. Es wird nicht sein. Du kannst dir sagen, hey, ich habe eine Garantie, einen Garantieanspruch. Und den musst du bei Gott nicht einklagen. Der Teufel will, dass du unfruchtbar bist. Der Teufel will, dass du Misserfolg in deinem Leben hast, aber nicht Gott. Und du kannst hergehen und sagen, Vater, es steht geschrieben, dass wer zu deinem Volk gehört, der wird fruchtbar sein und sich vermehren. Vater, ich glaube diesem Wort und allem, was diesem Wort entgegensteht, dass ich nicht fruchtbar wurde. Ich sage im Namen Jesu, Schluss damit und ich werde fruchtbar werden. Hallo? Ich werde froh. Entweder wir glauben, wenn du das nicht glaubst, was er geschrieben hat, dann brauchst du auch nicht glauben, dass das Blut Jesu dich von aller Schuld reinigt. Dann kannst du das genauso in Frage stellen. Wieso glauben wir, dass das Blut Jesu, wenn wir unsere Sünden bekennen, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit? Wieso glauben wir das? Weil es geschrieben steht. Weil es im Wort so geschrieben steht. Warum glauben wir ihm denn die anderen Dinge nicht? Verstehst du? Und die Sprache des Unglaubens sagt, oh, eigentlich bin ich so alt, das kann gar nicht mehr funktionieren, aber ich vertraue dir, Herr und Herr, wenn du... Der Glaube, die Sprache des Glaubens sagt, der Herr hat mir diese Garantie gegeben, diese Verheißung gegeben, die nehme ich für mich in Anspruch. Ich glaube das und ich empfange es in Jesu Namen. Das sagt der Glaube. Der Unglaube macht Überlegungen, Erwägungen, könntest du nicht doch diese wunderbare Geschichte der Vermehrung oder der Fortpflanzung über Ismael machen? Kannst du das nicht auf einem anderen Weg machen, Gott? Gott sagt, nein, mein Plan gilt für dich und deine Frau. Und ich sage euch, ihr könnt, alle, die ihr unfruchtbar seid, bisher keine Kinder bekommt, geht zum Herrn und sagt, Herr, ich danke dir für die Garantie, dass du mir versprochen hast, dass ich ein Baby bekomme, dass wir ein Kind bekommen können. Und wir empfangen das Baby. Der Unglaube geht her und sagt, nachdem für ihn gebetet wurde, wenn du also für jemanden betest und sagst, dass er fruchtbar werden soll. Und Marita und ich, wir haben mit vielen Leuten gebetet, die haben danach Babys gekriegt. Und manche richtig, das ging dann richtig in Fließbandarbeit weiter. Also versteh mal. Gott, ich meine bei dem Ehepaar. Okay, also auf jeden Fall, wie spricht der Unglaube? Ach, der Herbert und die Marita haben für mich gebetet. Auch der und der hat schon für mich gebetet, auch mein Hauszerleiter. Ich kann es nicht verstehen. Ich bin immer noch nicht schwanger. Bei mir soll es vielleicht doch anders sein. Das ist Unglaube. Der Glaube geht her. Er glaubt an dem, der das Nichtseiende ruft, als sei er es da. Der Glaube geht her, und ich habe es neulich jemand gesagt, ich sage, du kannst, wir haben gebetet, und die Person sagt, ich habe es empfangen, und ich glaube es jetzt. Ich sage, und selbst wenn du noch nicht kein Baby empfangen hast, der Glaube geht her und sagt, oh danke Herr, mein Mann und ich, wir werden ein Kind bekommen. Ich werde schwanger sein. Oh danke Herr für ein Baby, das ich bekommen werde. Warum? Wir haben eine himmlische Garantie. Bleiben wir bei dem alten Wort Verheißung. Herr, ich werde ein Baby bekommen. Ich werde ein Baby bekommen, Herr. Ich preise dich, mein Mann und ich. Und weißt du, und dann kannst du, wenn du mit Schatzi zusammen bist, kannst du sagen, du Schatz, wir werden ein Baby kriegen. Wir werden ein Baby kriegen. Der Glaube glaubt Gott. Glauben heißt ganz einfach zu glauben, dass Gott die Wahrheit sagt und nicht lügt. Und das dann für sich auch in sein Leben reinzunehmen. Danke, Herr, ich werde schwanger werden. Für wahr, er trug unsere Krankheiten und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Ja, eine weitere Garantie. Psalm 103, der da heilt all deine Krankheiten. Wörtlich heißt es, der all deine Krankheiten Heilende. Der Vers drückt aus, er hat in der Vergangenheit deine Krankheiten geheilt, er wird sie heute in der Gegenwart, wenn du krank bist, heilen und er wird dich auch heilen in der Zukunft. Er ist der deine Krankheiten Heilende. Der Unglaube geht her und sagt, ich habe mich mit Öl salben lassen. Das ist, ich verstehe es nicht, kann es nicht, und irgendwie, es tut immer noch weh. Ich weiß das mehr, ich will nur sagen, wie der Unglaube spricht. Das kann auch manches Mal sehr hoch theologisch sein. Aber der Glaube sagt, Herr, da ist dieser Schmerz, aber ich danke dir so sehr, dass du, Herr, meinen Magen-Darm-Trakt wieder in Ordnung bringst. Du bringst das wieder in Ordnung, Herr, ich preise dich, ich bin so froh, dass du mein Arzt bist. Der Glaube geht und vertraut Gott. Der Glaube nimmt die Garantie ernst. Der Glaube sagt, danke Herr, ich werde Gesundheit empfangen. Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Was ist, wenn wir nicht gesund werden? Du hast gebetet, du hast geglaubt, du hast gesprochen, was dann? Und dann stirbst du an deiner Krankheit. Dann stirbst du an deiner Krankheit. Ich sterbe an meiner Krankheit. Was dann? Heißt es, dass Gott nicht mehr der Herr, unser Arzt ist, der die Kranken heilt? Meine Erfahrung oder Misserfahrung, hebt sie Gottes Garantien, Gottes Verheißungen auf? Nein, hebt sie nicht auf. Versteh mal, Daniel Kolender, ich habe es neulich schon mal gesagt, ich wiederhole es. Als er predigte in dem Bereich über Zweifel, Daniel Kolender, für denen das nicht sagt, wahrscheinlich wird er der Nachfolger, schätze ich mal, von Reinhard Bonke, zumindest sind sie ständig zusammen. Der Daniel Kolender sagt, ich predige, ich bete für die Kranken und die Kranken werden gesund. Aber er sagt, wenn ich jetzt hier stehe und ich sterbe heute an Krankheit, dann ist der Herr immer noch der Herr, unser Arzt, der all unsere Krankheiten getragen hat. Hebt meine Negativerfahrung Gottes Wort auf? Nein, nein. Da gibt es Leute, da haben wir diese wunderbare Verheißung, in ihm überwinden wir. Wie? Nein. Nein. Weit. In ihm überwinden wir weit. In ihm haben wir alle Zeit den? Ach, jetzt schauen wir doch mal unser Leben an. Hast du immer den Sieg? Überwindest du immer? Überwinde ich immer? Habe ich immer den Sieg? Selbst wenn wir nicht immer den überwinden und nicht immer den Sieg haben, hebt diese Tatsache unseres Lebens, was wir gerade erfahren oder wie wir leben, hebt es die Tatsache, die Wahrheit des Wortes Gottes auf? Müssen wir deshalb von nun an streichen, in ihm haben wir alle Zeit den Sieg? Müssen wir das jetzt durchstreichen? Nein. Was sagt der Herr? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Niemals. Das Herrn Wort besteht fest in Ewigkeit. Und Jesus sagt, nicht ein Jot wird vergehen. Der kleinste Buchstabe im hebräischen Alphabet wird vergehen. Alles wird erfüllt. Also, wir machen unseren Glauben sehr schnell fest an dem, was wir sehen. Wir gehen also her und sagen, okay, also ich habe nicht den Sieg gehabt, also kann das so nicht mehr stimmen. Aber was ist mit denen, die erleben, ich habe in ihm den Sieg? Sind das jetzt Spinner, Durchgeknallte, Verrückte, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben? Oder sind es Leute, die tatsächlich auf einmal gemerkt haben, ich habe in ihm den Sieg? Und ich will dir etwas sagen, wenn du in Anfechtungen kommst, und die Bibel sagt, wir kommen alle in Anfechtungen, keiner von uns, im Petrusbrief, die Gemeinde zu Petrus. Petrus, wir haben so viel Hitze, so viel Anfechtung, so viele Schwierigkeiten. Petrus sagt so nichts Besonderes. Was willst du denn? Was wollt ihr denn? Diese selben Versuchungen gehen über eure Brüder und Schwestern in der ganzen Welt. Ah, ich will aber keine Anfechtungen. Das mag schon sein. Du wirst sie trotzdem haben. Du hast sogar eine Garantie, dass wir angefochten werden. Es steht schon geschrieben, du wirst angefochten. Du wirst versucht werden. Steht übrigens auch in diesen Garantiebedingungen, steht hier alles drin. Du wirst angefochten und versucht werden. Und wenn jemand unter euch versucht wird, was sagt dann Jakobusbrief? Der verfalle in Depression. Doch! Ihr glaubt, was glaubt ihr denn eigentlich? Was steht denn da geschrieben? Jubel! Genau! Der Jakobus sagt, wenn aber jemand von euch in Anfechtung gerät, er sagt, freut euch, mach eine Anfechtungsparty. Mach eine Party, lad Leute ein, was ist los? Du, ich hatte Anfechtungen und ich habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit zu propagieren, dass der Herr der Sieger ist und wir in ihm den Sieg haben. Deshalb mache ich eine Party. Der Teufel will mich zu Fall bringen. Mein Fleisch will mich zu Fall bringen. Meine Lüste wollen mich zu Fall bringen. Also ich glaube, es ist Zeit, dass ich eine Freudenparty mache. Was für eine Freudenparty? Ja, ich will mich bei dieser Party klar machen, ein Statement setzen, ein Banner in den Boden stellen. Neben meinen Grill will ich dieses Banner stellen. In ihm habe ich den Sieg. In ihm bin ich ein Überwinder. Das will ich neben meinen Grill stellen. Also Leute, kommt zur Grillparty, zur Anfechtungsparty. Hallo? Sein Wort wird doch nicht ungültig, nur weil ich gewisse Erfahrungen nicht mache, oder? Und dann kommen Leute, oh Herbert, aber was ist denn mit denen, die jetzt nicht gesund werden? Ja, ich will dir sagen, was wir damit machen. Da sind wir doch Menschen, die auch irgendwie ganz normal und vernünftig sind. Wenn du jetzt doch keine Gesundheit empfängst, was sagst du? Geh doch zum Arzt. Warum gehst du nicht zum Arzt? Dann geh zum Arzt und sag, Doktor, so und das Problem habe ich. Und dann schau, ob er dir helfen kann. Wir schauen aber in die Bibel hinein und dann stellen wir fest, da zum Beispiel die blutflüssige Frau, sie hatte ihr Haus und ihr gesamtes Vermögen aufgebraucht für die Ärzte und niemand konnte sie heilen. Niemand. Und dann sagte sie sagte, der Glaube spricht. Sie sagte, wenn ich sein Kleid anrühre, dann werde ich gesund. Sie ging und sie hat nicht nur geredet, sie ging hin und sie fasste das Kleid von Jesus an und sie wurde gesund. Aber wenn ich doch nicht, macht euch das Leben doch nicht so schwer, Leute. Der Glaube ist doch nicht eine Bestrafung für uns. Der Glaube ist doch keine Knechtschaft. Der Glaube soll uns eine Hilfe sein. Glaube ist ein Vertrauen in Gott. Und wenn du jetzt nun mal einfach ärztliche Hilfe brauchst, dann benutze sie doch auch bitte. Und du geh nicht heilig her. Alle sehen, du hinkst. Ich habe nichts. Was machen wir? Du hinkst du? Da irrst du dich, ich bin geheilt. Nein, 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 nein. Weißt du, wenn ich geheilt bin? Wenn ich nicht mehr hinke, dann bin ich geheilt. Dann bin ich gesund. Hallo? Wenn ich hinke, bin ich dann schon geheilt? Nein. Da habe ich aber die Garantie von meinem Herrn, dass mir Gesundheit geschehen kann. Hallo. Und wir müssen dieses Oberheilige irgendwie mal so weg. Oh, du hast das war keine Bronchien. Nein, ich hab nichts. Ich hab nichts. Jeder hört das, jeden rotzt du voll. Und du sagst, ich hab nichts. Doch. Dann kannst du sagen, Herr, du bist mein Arzt. Danke, dass du in meine Bronchien kommst. Dann geh doch mal her und streichel deine Bronchien. Du kannst natürlich in der Öffentlichkeit sagen, ich hab nichts. Ich sehe nichts. Hm? Gibt's hier nicht. Das gibt's hier nicht. Das gibt's nein. Nee, ich hab nichts. Nee. Jeder sieht, du hast. Du kannst hergehen. Der Glaube sagt, der Unglaube sagt, ich habe gebetet und ich huste und huste, ich weiß auch nicht und ich habe mich mit Öl salben lassen, die haben schon die ganze Ölflasche bei mir verwertet und es ist immer noch nicht besser geworden, ich bin schon glatt wie ein Aal für die Pfanne gestrichen und ich bin immer noch nicht geil. Verstehst du? Der Unglaube ist ständig irgendwie. Der Glaube sagt, Herr, du bringst meine Bronchien in Ordnung. Glaub mir, weißt du, was du wissen musst? Ich kann dich nicht heilen und kein anderer Mensch kann dich heilen. Weißt du, wer der Heiler ist? Gott. Und er hat gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und versteh mal, wir wissen nicht, warum manche Dinge sind, wie sie sind. Und deshalb, ich persönlich, ich weigere mich dagegen, nur kein Arzt, bloß kein Arzt, sondern wenn du merkst, Mann, ich habe gebetet, ich lese Gottes Wort. Wir haben 3 Predigten davor gehabt. Die eine Predigt war, begegne deinem Arzt und sei gesund. Die nächste war, vertraue deinem Arzt und sei gesund. Letzten Sonntag, glaube ich, war es, iss das himmlische Brot und sei gesund. Versteh mal, hier gibt Gott uns Hilfsmittel. Er sagt, dieses mein Wort, iss es. Hört euch die Predigt vom letzten Sonntag an, die ihr nicht da oder vor der Sonntag war es. Hört euch diese Predigt an. Und dann fange an, Gottes Wort zu essen. Denn Sprüche 4, Vers 22 sagt, das Wort Gottes ist Medizin. Es ist Medizin. Es ist Medizin. Wenn du irgendwelche Kopfschmerzen oder dergleichen hast und du nimmst eine Tablette, dann weißt du, es ist nicht sofort, aber in 5 bis 10 Minuten oder 15 Minuten werden die Schmerzen nachlassen, dass diese Medizin wirkt. Und Gott sagt, sein Wort ist Medizin. Und es ist Heilung für unser ganzes Fleisch. Hier, für Fleisch. Speck. Bei mir. Okay, da ist Fleisch. Heilung. Das Wort Gottes ist Heilung für unser Fleisch. Es geht nicht um Glaubensakrobatik. Ich werde allen beweisen. Oder wie höre ich manches Mal, dass Leute dann sagen, ja, ich gehe nicht zum Arzt. Man kriegt auf dem Zahnfleisch. Alle Welt um dich herum leidet schon mit. Ich gehe aber nicht zum Arzt. Ich muss mal wieder Heilung durchbringen. Du kannst es einfach haben. Jemand hat die Heilung schon durchgebracht. Jesus. Du musst nichts mehr durchbringen. Es ist nämlich ein Geschenk der Gnade. Gehört zum Gnadenpaket mit dazu. Du musst nichts mehr durchbringen. Du kannst ganz einfach dich in die Hängematte des Glaubens legen und sagen, Vater, dir vertraue ich. Dir vertraue ich. Und für mich ist die Frage ganz klar, wenn in mein Leben etwas hineinkommt, dann frage ich ganz einfach, Herr, machst du das oder gehe ich zum Arzt? Und das, was er mir sagt, wenn er sagt, du, ich mach das, dann brauche ich nicht, dann ist alles geklärt. Dann ist alle weitere Fragen überfällig. Aber wenn er sagt, geh zum Arzt, dann gehe ich zum Arzt. Ich hatte dann so Schmerzen gehabt. Und dann habe ich gesagt, wow, und ich kann kaum meine Arbeit im Büro machen. So, dann habe ich gesagt, du bist mein Arzt, Herr, und alles tat mir weh und so weiter. Ich habe gedacht, kannst dich kaum rühren. Was mache ich, Herr? Der Herr sagt, geh doch zum Arzt. Lass dir eine Spritze geben. Da habe ich die Bang da reingekriegt. 5 bis 10 Minuten später war alles vorbei und ich konnte ruhig und entspannt arbeiten. Wir müssen doch nicht so eine Glaubenshelden-Akrobatik machen. Ich bringe das jetzt durch. Der Herr hat schon durchgebracht. Und wenn ich in diesem Moment etwas nicht erfahre, frage den Herrn. Frage den Herrn. Frage den Herrn. Herr, in dieser Situation, was mache ich? Natürlich wäre der bessere erste Weg, dass du die Ältesten deiner Gemeinde zu dir rufst und die Schrift sagt, dass sie dich mit Öl salben und so weiter. Das heißt natürlich nicht, wenn du Schnupfen hast, dass die dann alle zu dir rausfahren müssen. Da kannst du tatsächlich immer noch herkommen. Und oder wie sagt mir, oh, weißt du, ich hatte so eine Erkältung und da habt ihr für mich gebetet und nach 3 Tagen war es weg. Vom natürlichen Immunsystem wäre es nach 3 Tagen auch weg. Hallo? Da geht das auch zurück. Weil Gott hat einmal gesagt, er ist der Herr, unser Arzt, der uns heilt. Dann hat er uns die Ärzte gegeben. Und dann hat Gott unseren Körper so wunderbar eingerichtet in unserem ganzen Immunsystem und mit unserem Immunsystem, dass da Heilungskräfte, Regenerationskräfte da sind und wir wiederhergestellt und gesund werden können, wenn wir auch gesund leben. Manchmal sind wir ja krank, weil wir ungesund leben. Müssen wir auch mal einfach gucken. Und manches Mal, Herr, was mache ich denn jetzt? Der Herr sagt, ernähr dich mal richtig. Aha, ja, das schmeckt aber immer so. Ich mag immer die fetten Steaks, Herr. Ich weiß, Cholesterin lässt grüßen. Ja, von dem brauche ich keinen Gruß. Der Herr sagt, wenn du weitermachst, grüßt er automatisch. Der sagt immer Hallo. Vielleicht manchmal müssen wir nur unsere Gewohnheiten umstellen. Ganz einfach unsere Essgewohnheiten umstellen. Ganz auf natürliche Basis. Weil der Herr hat gesagt, er zeigt uns auch, wie wir leben können. Er zeigt uns auch, was uns schadet. Er zeigt auch bei unserer Ernährung, was uns krank macht. Steht doch alles in seinem Wort geschrieben. So, also versteh mal, Glaube ist nicht für dieses, ich streng mich an, jetzt werde ich glauben, Heilung. Nein, dann kriegst du noch Kopfweh zu deinen Knieschmerzen. Entspanne dich. Es ist ein Geschenk von Himmel. Und wenn dir jemand sagt, also du bist nicht gesund, weil du nicht glaubst oder weil das und das ist, dann sag immer zurück, pack dich an deine eigene Nase. Weißt du, mit Leuten, die ständig Schuldzuweisung machen, bei dir ist weil, die interessieren mich überhaupt gar nicht. Verstehst du? Man hat Problem genug mit seiner Notsituation und dann gibt es noch so Glaubenshelden, die vielleicht selber ihren Glauben oder ungehorsam leben wollen und sagen dir noch, was du zu tun hast. Ich sage immer, pack dich an deine eigene Nase. Ich bin dem Herrn verantwortlich. Du auch. Du bist auch dem Herrn verantwortlich. Amen. Lass dich doch nicht unter Druck bringen. Der Glaube ist eine Erlösung. Er ist im Gnadengeschenk mit drin. Glaube ist eine Erlösung. Ich danke dir, Herr. Und was machen wir? Was sagt denn die Bibel? Wenn ihr krank seid, was machen wir dann mit den Kranken? Peitscht sie aus dem Bett. Jagt sie 40 Tage durch die Wüste. Nein, Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Besuche jemand, der krank ist. Sprich ihm Trost zu. Lies vielleicht mit ihm Gottes Wort. Ermutige ihn. Sage du, der Herr ist immer noch unser Arzt. Und er liegt da vielleicht im Bett und kann nicht aufstehen. Du sagst du, aber trotzdem, lass uns zusammen den Herrn, unseren Arzt preisen. Er ist, der uns wiederherstellt, der alle Krankheiten getragen hat. Lass uns ihn preisen. Und nicht, dass man weggeht von einem Krankenbett und der noch liegt. Ja, jetzt war ich krank und nun habe ich noch Verdammnis. Wisst ihr, was ich meine? Das ist doch nicht der Weg. Ich war im Gefängnis. Und ihr habt mich nicht besucht. Wenn jemand im Gefängnis ist, dann besuche ihn. Der hat keine Hilfe, wenn du vor dem Gitter stehst und nee, selber schuld, ich bin draußen. Nichts hat er davon. Keine Hilfe. Aber weißt du, was er hat? Wenn du sagst, du bist nicht allein. Du musst wissen, wir beten für dich. Wir stehen hinter dir. Wir halten zu dir. Aber ich bin selber schuld, ich habe so viel Mist gemacht, wir wissen. Deshalb ist der Herr auch gekommen, um uns zu helfen und uns zu befreien von all unserem Mist. Glaube ist eine Befreiung und nicht eine neue Knechtschaft. Hallo, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich kriege das gar nicht richtig rüber, oder? Es ist doch keine Knechtschaft. Der Glaube ist eine Erlösung. Der Glaube ist ein Freudenfest. Der Glaube ist etwas, wo ich sage, Herr, ich habe eine Zuflucht. Die hat der Nichtglaubende überhaupt nicht. Aber der Glaubende hat eine Zuflucht. Der kann kommen, ich habe eine Zuflucht. Und ich habe, wenn kein Mensch mich tröstet, da habe ich meinen himmlischen Arzt, der sagt, Herbert, ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht. Ich werde niemals von dir weichen, egal wo du bist und wie es dir geht, ich bin bei dir. Oh Herr, vielleicht habe ich ja nicht den richtigen Glauben. Der Herr sagt, lass uns doch jetzt nicht noch Probleme wälzen. Birg dich einfach in meinen Armen, denn unter dem Schatten seiner Flügel ist Heilung. Und dann kommt die Heilung, die heilende Kraft. Unter seinen Flügeln und Wiederherstellung geschieht. Weil wenn wir hergehen und sagen, du glaubst nicht richtig und du hast vielleicht nicht richtig gesprochen und du hast das vielleicht nicht richtig gemacht, da bringen wir so Menschen nur noch in größere Schwierigkeiten. So Menschen werden wahrscheinlich gar keine Heilung erleben, weil sie jetzt noch unter Verdammnis stehen. Weil wir coolen, ja drüber stehen mit dem Glaubensrezept. Ja, der Glaube ist unser Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist der Sieg. Ich will aber eines klar machen. Wenn ich heute hier tot umfalle, an Krankheit sterben würde, dann gilt immer noch, in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Hallo. Löst mein Umfallen, meine Krankheit, löst das Gottes Wort auf? Hallo? Löst es das auf? Nein. Sein Wort besteht in ewig, der Körper nicht. Wenn ich mal sterbe, wird er unten vergraben. Und dann könnt ihr wirklich da um meinen Grab herumtanzen und Zeremonie. Er wird nicht verwesen, bis der Herr kommt. Da werden die Engel sagen, guck mal, was für Doofköpfe da rumhüppen. Verstehen? Nein, das ist doch nicht, was wir tun. Wir werden ganz klar bitte verwesen, aber wenn der Herr sagt, dü, 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 die letzte Posaune, da kommen wir hochgejumpt. Und dann geht's zum Himmel. Dann geht's zum Himmel. Ich hoch zum Himmel. Amen. So, bitte, hilf Menschen in Nöten. Bete mit ihnen. Lies mit ihnen Worte der Heilung und der Befreiung. Lies mit ihnen Worte des Sieges. Der Glaube spricht die Sprache des Sieges. Der Glaube spricht die Sprache der Heilung. Ich verstehe es nicht. Weißt du, wenn jetzt da jemand liegt und er ist krank und du kommst jetzt hin, naja, ich weiß schon, warum du nicht gesund wirst. Weißt du, was ich dir frage? Ja, okay, dann gib mir einen Tipp, du. Ich will direkt aufstehen. Also, wie werde ich jetzt gesund? Ich hab's. Du glaubst nicht. Ha, danke. Noch ein Ei aus dem Supermarkt? Da hilft mir doch keiner. Da hilft doch keinem, dem du dann noch fertig machst. Du glaubst jetzt nicht. Nein, wir gehen her und sagen, du, komm, lass uns zusammen unseren Glauben stärken. Lass uns doch mal zusammen Worte der Schrift lesen. Ja, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. In seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Oh, ich liege hier. Komm, Bruder, lass uns zusammen es lesen. Lass es uns lesen. Oh, in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Ich habe hier gerade gefallen. Ich habe gesündigt. Ich bin auf die Nase gefallen. Ja, du, wir haben in ihm alle Zeit den Sieg. Nein, ich bin gerade gefallen. Und so, komm, es steht geschrieben, du hast immer noch in ihm den Sieg. Und ich sage dir ganz bewusst, ihr jungen Leute, in sexuellen Anfechtungen, in sonstigen Dingen, vielleicht bist du gefallen. Vielleicht hast du gesündigt oder auch als Alter. Du hast gesündigt. Und da kommt die anklagende Stimme und du willst ein Sieger sein? Dein Fall hebt nicht die Tatsache der Schrift auf, dass du in ihm alle Zeit den Sieg hast. Und du kannst, wenn du gefallen bist, dann kannst du aufstehen und sagen, Herr, ich habe gesündigt, bitte vergib mir, es tut mir leid, wasche mich in deinem Blut. Und dann sagst du, und in Jesu Namen erkläre ich, in ihm habe ich den Sieg. Und dann kommt die nächste Anfechtung, sagst du, aber den Sieg. In ihm habe ich den Sieg. Und dann kommt die nächste Anfechtung, sagst du, aber in ihm habe ich den Sieg. In ihm habe ich den Sieg. Weißt du, wenn dann die wirkliche Anfechtung kommt, dann wirst du da stehen und sagen, ich habe den Sieg. Das ist die Sprache des Glaubens. Die Sprache des Unglaubens. Ich verstehe nicht, in ihm haben wir alle Zeit den Sieg, aber ich liege schon wieder da unten. Immer bin ich ja, immer falle ich. Oh, ja gut, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Oh, ich bin ja so ein Faller. Oh, Herr, ich bin ja richtig ein Faller, Herr. Oh, ich falle ja immer wieder. Oh, was ein Faller. Hey, und? Wird dein Glaube dadurch gestärkt? Nein. Die Dämonen fangen an zu kotzen, wenn sie sowas hören. Hallo. Ich bin mal so krass. Weil es steht, der Glaube geht her, ich habe den Sieg. Ja, Herr, ich bin gefallen, ich habe gesündigt, ich bin auf die Nase gefallen, ich habe vielleicht mich geärgert, ich war wütend, Herr. Ich war stinkig, Herr. Vergib mir, Herr. Aber ich erkläre, in dir habe ich den Sieg. Und ich gehe jetzt von Sieg zu Sieg und ich gehe im Sieg. Und ich bin ein Sieger in Christus und ich bin ein Sieger in Christus. Und dann bist du ein Sieger in Christus. Und wenn die nächste Anfechtung kommt, was ist da in deinen Gedanken? Ich bin ein Sieger in Christus. Und du sagst, Teufel, geh, Fleisch, geh. Hallo. Das ist doch. Aber das, was wir in uns aufnehmen und sprechen, das reden wir ja dann auch in den jeweiligen Situationen. Und gibt's hier ein paar Gerechte heute Abend? Aha. Ach komm. Ihr macht euch doch selbst was vor. Nur weil das da drin steht, dass ihr Gottes Gerechtigkeit seid, also wirklich, ihr glaubt aber auch alles. Nein, ihr seid alles kleine Sünderlein, war immer so, bleibt immer so. Der Gott wird euch niemals verzeihen. Oder? Nee. Wir sind Heilige und Geliebte. Sünder waren wir, bevor wir zu Christus kamen. Aber als wir gläubig wurden, wiedergeboren wurden, von da an sind wir Heilige und Geliebte. Die Bibel bezeichnet diese Menschen nicht mehr Sünder. Ich mag das im evangelikalen Bereich manchmal nicht. Das ärgert mich. Da muss ich dann immer wieder in Ausrichtung kommen. Aber das ärgert mich. Weißt du, so, wir sind Sünder und werden immer Sünder bleiben. Das ist überhaupt nicht wahr. Wenn du ein Sünder bist, dann bekehr dich und dann bist du keiner mehr. Denn wir sind Heilige und Geliebte, sagt die Schrift, die aber sündigen können. aber wir sind nicht mehr Sünder. Sünder ist ein Hamathon, das ist ein Zielverfehler. Und das bin ich nicht mehr. Ich habe ein Ziel, ich gehe mit Jesus. Hallo? Wir gehen mit Jesus, ich bin kein Sünder. Und egal, wer dir ins Ohr quackt, du, wir sind Sünder, wird immer Sünder bleiben, dann sagst du, ich nicht. Ich bin ein Heiliger und Geliebter. Aber ich habe gesehen, dass du neulich ganz schön grantig warst. Ja, der Heilige und Geliebte war grantig und der Herr hat ihm auch wieder vergeben. Verstehst du? Wir sind Heilige und Geliebte. Ja. Wir sind Heilige und Geliebte. Was schreibt denn Paulus? Lies doch mal die Briefe des Paulus. Ihr Heiligen, ihr Geliebten, ihr Auserwählten, ihr Gerechten, legt ab Zorn, Zwietracht und Zank und Neid und Ehebruch soll gar nicht bei euch genannt werden. Ha, ich denke, das sind Heilige und Geliebte. Paulus, hast du gerade die falsche Fakultät im Blick gehabt? Nein! Ich habe die Gemeinde, die Heiligen und Geliebten, die in der Lage sind, solche Dinge zu tun. Aber ich sage, ihr seid Heilige und Geliebte, tut es nicht mehr. Lebt jetzt anders. Wir sind Heilige und Geliebte. Und es gehört uns. Wir müssen die Wahrheit des Wortes Gottes in unser Leben nehmen. Gottes Wort muss in unser Leben hinein. Und egal, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort, sagt der Liederdichter. Eher fällt der Himmel. Du hast zugesagt, wer bittet, nimmt. Wer da sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. So steht es geschrieben. Hallo? Steht das in deiner Bibel auch? Dann stellen wir uns zu diesem Wort. Dann stellen wir uns zu diesem Wort. Es steht geschrieben. Und dann müssen wir noch etwas wissen. Er ist doch unser Vater. Wenn ich ein Problem habe, wenn es ein Problem der Krankheit oder sonst ein Problem ist, was machen dann Kinder, wenn sie Probleme haben? Wenn sie krank sind? Also meine Töchter, wenn sie krank waren, sie sind gekommen, Papa oder Mama, mir so schlecht, mir so übel. Okay, und was tun wir? Wir geben den Kindern Rat, wir helfen ihnen, dass sie aus dem rauskommen. Oder ich habe dieses oder jenes Problem. Dann helfen wir unseren Kindern, oder? Naja, wenn du eine richtige Erike wärst, Schatzel, dann würde dir das nicht passieren. Weißt du, richtigen Erikes passiert nämlich sowas nicht. Wie kannst du nur ein Bauchproblem haben? Du bist eine Erike. Wie kannst du nur Kopfschmerzen haben? Du bist eine Erike. Wie kannst du nur eine Grippe haben? Du bist eine Erike. Wie kannst du nur krank sein? Du bist ein Kind Gottes. Weißt du, meine Kinder kommen zu mir oder zu meiner Frau und wir sprechen auch heute. Wenn ein Problem ist, Papa, Mama, könnt ihr mal mir Rat geben, mir helfen? Ist er unser Vater? Wenn du krank bist, warum gehst du nicht zu ihm hin und sagst, Herr, ich bin krank, mir geht's nicht gut. Ich weiß, in Jesu Wunden ist mir Heilung geworden. Alles ist für mich erworben. Herr, würdest du mir bitte raten, was ich jetzt tun soll? Wirst du ein Wunder in meinem Körper tun oder meinst du, dass ich zum Arzt gehen soll? Was möchtest du? Was meinst du, was für mich jetzt angebracht ist? Der Herr weiß um meinen Glaubensstand, der Herr weiß um meinen Gefühlsstand, der Herr weiß um all diese Dinge. Da kann ich doch meinen Vater im Himmel zu Rate ziehen und sagen, Vater, sag mal, was soll ich jetzt tun? Und wenn der Herr sagt, geh zum Doktor, danke Vater, ich will einen Rat bei meinem Papa im Himmel, hallo? Und ich will nicht eine Knechtschaft des Glaubens. Und wenn Gott sagt, hey, bleibe vor mir, es wird alles in Ordnung, du wirst gesund, dann sage ich, danke Vater. Aber den Rat, den er mir gibt, den werde ich auch befolgen. Verstehst du? Ich befolge einfach seinen Rat. Ich bin nicht in einer Glaubensmühle, in einem Glaubenszwang. Ich bin in der Freiheit des Glaubens angekommen. Ich kann in dieser Freiheit des Glaubens mich entscheiden, zum Arzt zu gehen oder auch mich zu Hause auszukurieren oder auch ein Wunder zu empfangen. Ich bin in der Freiheit des Glaubens. Hallo? Könnt ihr da mitgehen? Hallo? Also wenn sagt nur ja, wenn ihr es euch glaubt, sonst hast du gelogen, dann musst du die Predigt über Lüge halten. Ja, ist ja klar. Wenn ich sage, hey, so und so, und du sagst Amen und du glaubst das nicht, dann hast du gerade gelogen. Redet die Wahrheit, sagt die Bibel, und lügt nicht. Lüge fängt da schon an. Ja, Amen. Ich will ihn ja da vorne ermutigen. Ja, Amen, Herbert. Amen. Ja. Vielleicht wolltest du auch nochmal deine Stimme dann hören. Aber wenn du da überzeugt bist, dann bringe auch ruhig ein Amen. Dann sag Amen. Ja, das will ich.
Ja, das glaube ich. Ja, dazu stehe ich. Amen. 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 Dazu stehe ich.
Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und wenn ich im Tal des Todesschattens gehe, ich fürchte kein Unglück. Warum? Weil mein Papa ist bei mir. Mein himmlischer Vater ist bei mir. Und er stärkt mich und er tröstet mich und er hält mich bei meiner Rechten und er sagt, ich lasse dich nicht. Das ist mein Vater. Ich habe es mit einem liebenden himmlischen Vater zu tun, der seinen Sohn sterben ließ, damit ich in die Freiheit des Glaubens und des Lebens hineinkommen kann. Und weißt du, und das bringt auch Entspannung für dich, wenn du mit Kranken betest, dass du hingehen kannst und du, lass uns zusammen beten. Lass uns zusammen glauben. Es ist schlimm, wenn wir den anderen dann noch niedermachen. Ich wiederhole mich, aber ich finde es wirklich schlimm. Ich sage, jetzt du bist geschlagen. Ich sage, naja, weißt du, ich habe schon mal so einen Fall, die hat auch nicht richtig geglaubt. Weißt du, dann bin ich ein Bastard. Wenn ich mich so benehme, bin ich ein Bastard. Bin ich ein Bastard. Ganz einfach ein Bastard. Ich bin lieblos. Ich bin absolut lieblos, wenn ich so mit Menschen umgehe. Aber wir haben eine Hoffnung und wir haben ein Wort, das feststeht in Ewigkeit. Das feststeht in Ewigkeit. Papa, was mache ich? Lieber Vater, mein lieber Vater, was mache ich denn in dieser Situation? Und der Herr wird sagen, ruh dich aus. Entspann jetzt vielleicht. Du hast, brauchst einen Job. Und du sagst, ja, ich will raus aus meinem Hartz IV. Das ist gut so. Du sagst, Herr, ich brauche einen Job. Was mache ich? Und dann, der Herr wird mit dir reden. Und du, wenn du keine Stimme hörst, dann nimmst du die Zeitung und du fängst an durchzuschauen. Du unternimmst Schritte und folgst deinem Zeugnis. Und wenn du dich wo vorstellst, der Heilige Geist wird dir bezeugen, ob das gerade gut oder nicht gut für dich ist. Er ist doch mit uns. Der Herr ist immer mit uns. Versteh mal. Und wenn es dann dieser Job nicht ist, dann warte ich, bis der Richtige kommt. Sei doch mal entspannt. Sei doch mal endlich im Glauben entspannt. Und alle, die ihr evangelisiert, du bist kein Evangelisationsmähdrescher. Ich muss missionieren. Das ist manchmal wie ein teuflischer Zwang auf Menschen. Sie vernachlässigen ihre Familien, sie vernachlässigen ihre Gemeinde, nur um ihrem Missionsdrang zu folgen. Und das ist nicht Gott. Die Bibel kennt Evangelisation geleitet vom Heiligen Geist. Daniel, verstehen, wir müssen mal entspannt werden. Für mich, weißt du, bei uns zu Hause gibt's immer viel zu tun. Es wäre für mich wirklich eine super coole Ausredung. Ich gehe evangelisieren. Schatz, mach du mal alles. Ich spüre auch so vom Herrn, du sollst drinnen den ganzen Dreck machen und ich gehe raus. Ich empfinde es ganz stark. Ganz klar, die Seele sagt, hau ab, gibt viel zu tun. Hau ab, gibt viel zu tun. Hau ab. Ich habe vom Herrn, dass ich mich jetzt erstmal so zurückziehen soll. Hey, welcher Herr? Dein Fleischherr? Dein fauler Bauch? Welcher Herr? Von welchem Herrn sprichst du? Der Herr kennt nichts von zurückziehen. Der Herr sagt, korrigiere dein Leben und hilf anderen. Bring dein Leben in die Ordnung und hilf anderen. Aber nicht anderen die Arbeit tun lassen und du regenerierst dich. Das ist nicht der Wille Gottes. Okay. Na gut. Ihr wollt ja nicht mehr hören, oder? Nein, aber ich sage dir mal, ich mache manchmal Spaß mit einem, aber ich sage dir wirklich, dieses Wort, es steht fest in Ewigkeit. Ehe fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Dein Wort ist festgeschrieben für immer im Himmel in Ewigkeit. Für immer. Und wir gehen und wir helfen. Und wenn jemand in Not ist, ich wieder los, nochmal, da ist jemand krank. Du bist nicht die Gesundheitspolizei. Du bist auch nicht der Totengräber, der den letzten Rest von Glauben nimmt und zuschaufelt. Nein, du bist derjenige, der Glauben bringt. Sag du, lass uns beten, lass uns zusammen singen, lass uns zusammen lesen, lass uns den Herrn anbeten, lasst uns ihn feiern, lasst uns ihn preisen. Ihm die Ehre geben. Das ist unser Job. Den Kranken zu helfen, den Bedürftigen zu helfen, den Menschen ihren Nöten beizustehen. Die Sprache des Glaubens spricht immer in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Ja, ich verstehe nicht, Herbert, warum ich so krank bin, warum es mir so geht. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich weiß, dass Jesus gekommen ist. Lass uns zusammen zu Jesus gehen. Und dann gehst du mit dem, der krank ist, zu Jesus. Das ist die beste Hilfe, die du hast. Wir haben doch, lass uns mit dem Besten zusammengehen und nicht den anderen niedermachen. Bitte mach die anderen nicht nieder, sondern sei ein aufbauender Helfer. Amen. Ein aufbauender Helfer. Und mit ihm gehen, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und wir haben nicht nur einen Gott, nicht nur einen Jahwe, nicht nur einen El Shaddai, der irgendwo ist. Das ist unser Vater. Unser Vater ist El Roi, ist El Shaddai, ist Sitgenu, ist Jehova, er ist El Olam, der Ewige, er ist alles, was ich brauche. Er ist Jahwe Jireh, mein Versorger. Ja, das ist, und das alles ist mein Vater. Das ist unser Vater. Und mit ihm gehen wir. Und bei ihm ist Zuflucht. Wenn wir nicht bei Gott Schutz und Zuflucht finden könnten, wo denn sonst? Und Gott verstößt sein Volk nicht, niemals. Egal wie groß deine Not ist, egal wie Menschen dich vielleicht auch bearbeiten und dir sagen, wie, dass es alles an dir ist und du bist der Schlimme. Flieh zu Gott. Flieh zu Gott. Dort ist keine Anklage. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Wir fliehen zu Gott. Wir fliehen zu Gott. Wir fliehen immer wieder zu Gott. Denn Hilfe ist bei dem alten Gott. Bei demselben Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der das Nichtseiende ruft, als sei es. Er spricht und es geschieht. Und dann erleben wir diese Dinge, wie wir sie in den letzten Monaten erlebt haben. Tumore verschwinden, Herzkrankheiten verschwinden, Menschen können wieder, der taube Ohren öffnen sich und Hämorrhoiden verschwinden. Das haben wir doch alles in den letzten Monaten erlebt. Aber haben wir uns darauf irgendetwas einzubilden? Nein, gar nicht. Es ist das Geschenk, das wunderbare Wirken unseres Vaters. Unseres Vaters, das ist unser Vater. Hallo. Ja, und zwinge einen anderen nicht auch in Schwierigkeiten. Nein, wir sind Helfer und keine Bezwinger der anderen. Okay? Das wollte ich euch heute sagen. Halleluja. Sprich die Sprache des Glaubens. Sprich die Sprache des Glaubens. Die ist immer in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Das kriegen wir nicht hin. Das wird nicht. Das ist nicht Jesus. Jesus sagt, du, wir kriegen das zusammen hin. Ich bin da. Ich bringe das durch mit dir. Ich schaffe das. Du wirst überwinden, Herbert. Du wirst überwinden. Ihr alle überwindet ja schon. Ich muss das jetzt mir jetzt sagen. Ihr seid ja schon alle so Sieger. Und ihr seid Sieger. Halleluja. Sagt der Nachbarn, sprich die Sprache des Glaubens. Halleluja. Halleluja. Halleluja.